Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt und wir beginnen wie immer mit Gebet. Vater im Himmel, du hast uns hier zusammengeführt, du hast uns unter dein Wort gebracht und dafür will ich dir danken. Ich will dir danken, dass du dein Wort uns anbefohlen hast, dass wir es überliefert bekommen haben über so einen langen und weiten Weg. Und du hast es bewahrt, du hast es behütet und hast es uns zuverlässig bis hierher gebracht. Das ist ein Wunder und wir staunen darüber, wollen das nicht gering achten. Wir staunen aber am meisten auch über den Inhalt von deinem Wort, dass es so wunderbar aufgebaut ist, dass es so schön angeordnet ist und so lehrreich für uns ist, so vieles beinhaltet, was es uns vermittelt, was es uns weitergibt, wodurch wir geprägt und erzogen werden, wodurch wir lernen, so zu denken, wie du denkst. Mein Gebet ist, Herr, dass wir heute hineintauchen dürfen und in das ganze Umfeld vom Buch Ruth, dass wir es lernen einzuordnen, dass wir sehen können, was du vorhast, uns dadurch zu lehren, was für ein Baustein, was für ein Puzzleteil es ergänzt in deinem ganzen Plan. Schenk du uns das und tröste du unsere Herzen. Wir brauchen das, Herr. Wir leben in einer Zeit, wo es viele Parallelen gibt zu der damaligen Zeit. Wir wollen dich bitten, richte dein Volk auf. Tröste es und bringe du es ans Ziel. Amen.
Amen.
Gut, dann würde ich mal sagen, geben wir einen Startschuss zum Buch Ruth. Da drüben sind noch zwei Tische aufgebaut, hol dir einfach einen und dann baut den mit an und dann passt das. Ihr dürft gerne das Buch Ruth aufschlagen. Es ist ein kurzes, wenngleich wir noch kürzere in der Bibel haben. Erste bis fünfte Mose, Josua, Richter, Ruth. Dann sind wir am Ziel, im Vorläufigen. Ich warte noch kurz, bis jeder ein schönes Plätzchen gefunden hat. Und dann legen wir los. So, mein Ziel ist es, oder sagen wir es so, ich hab mir Gedanken gemacht, was ist dran, was wäre gut, was wäre nützlich, dass wir es miteinander betrachten. Und es gibt ja eigentlich nicht wirklich was, wo wir sagen, es ist nicht nützlich, wenn wir es betrachten, wenn wir zumindest die Bibel in die Hand nehmen. Und trotzdem ist mir das Buch Ruth irgendwie wichtig geworden, aufs Herz gelegt worden. Ich weiß, dass das, was jetzt anschließend gekommen wäre, im zweiten Buch, dritten Buch, vierten Buch Mose, an anderer Stelle intensiv beackert wurde oder wird. Wer da Quellen braucht, der darf gerne auf mich zukommen, kann ich darauf verweisen, aber ich möchte mir das hier anschauen und gründlich mal mit euch hineintauchen und entdecken, was bedeutet für uns dieses Buch. Weil es unterscheidet sich mit vielen anderen. Aber was ich als erstes machen wollte, ist mit euch, es ist relativ kurz, wir lesen es. Ja? Ich weiß nicht, wer sich vorbereitet hat und wer gesagt hat, wirklich, ich habe schon gelesen. Wer gesagt hat, so 90% schon gelesen haben, dann können wir es bleiben lassen. Aber ich weiß, wie ihr im Alltag auch zugedeckt seid. Und deswegen, damit wir möglichst nah dran sind, dann würde ich vorschlagen, dass wir es einfach einmal komplett lesen. Wenn ihr dann Zeit findet, zwischendurch es mal nochmal zu lesen, dann ist es sehr gut. Wenn ihr es sogar nochmal lesen könnt, noch viel besser. Weil ich habe gemerkt, wirklich, je länger man liest und je öfter man drüber kommt, desto mehr fallen einem dann die Bezüge auf. Und das ist so wichtig für das Verständnis von dem Buch. Und generell von der Bibel, ja, wenn wir etwas, gut, wir können die Wörter können wir verstehen, versteht ihr? Wir können lesen, was da geschrieben steht, das ist nicht so schwer. Aber die Bedeutung zu erfassen, da müssen wir lernen, bestimmte Dinge zu verknüpfen, das große Ganze zu sehen und dann einzuordnen und all diese Dinge. Und dann wird es mehr und mehr Sinn machen. Ja. Nun lass uns lesen, Ruth. Ruth. Kapitel 1, Abvers 1. Ich lese mal los. Wenn jemand will, kann er sich schon mal rüsten, das zweite Kapitel zu lesen. Wenn jemand eine gute Leserstimme hat, vielleicht besser als ich. So können wir drei, vier, wenn vier Leute lesen, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ruth 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Mahlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Sohn Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden Mahlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr den Verstorbenen mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr: Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Noomi sagte: Kehrt um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und die Frauen sagten: Ist das Noomi? Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen. Leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr mich gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte.
Ich würde weiterlesen.
Ja.
Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus dem Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht: Wer über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gerne mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter. Gehe nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und gehe hinter den Schnitterinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann gehe zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Da sagte sie: Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: Tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten: Auch zwischen den Gaben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend. Und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte: Der Mann des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte: Schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ähren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter.
Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt. Und geh hin und decke sein Fußende auf und leg dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und sie sagte zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, und du bist böse. Da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk und Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so war der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es auf und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht fliehen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt.
Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unser Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr öffnen und vorschlagen. Erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil
neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für mich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache betätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeuge dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kiljon und Machlon gehört hatte. Somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um dem Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar dem Juda geboren hat. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, der Vater Davids. Dies ist die Generationsfolge des Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, und Aminadab zeugte Nachshon, und Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David.
Vielen Dank. Könnt ihr schon irgendwo prahlen heute? Ihr habt schon ein ganzes biblisches Buch durchgelesen. Was fällt euch auf, wenn wir dieses Buch lesen, im Vergleich zu all den Büchern, die bis jetzt, in der Bibel davor gekommen sind? Wie unterscheidet sich das Buch Ruth von all den anderen Büchern, die davor waren? 5 Bücher Mose, Josua, Richter. Was ist anders?
Der Herr redet nicht direkt.
Der Herr redet nicht direkt, ja. Das stimmt, ja.
Es zeigt einige wenige Szenen in einem sehr sehr großen Detailgetreue.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, genau. Also wenn wir gucken, die anderen Bücher, die zeigen so eine große Spannweite, ja. Sie zeigen einen großen Überblick über die ganze Entwicklung von Gottes Volk. Ja, 1. Mose anfangend, über die ganze Schöpfung, über die ganze detaillierte Geschichte vom Volk Israel. Aber es geht um das Große eigentlich, ja. Wie das Volk Israel erwächst aus den Wurzeln und dann ein großes Volk wird. Und wie es dann weitergeht in Josua mit der Landnahme und eins nach dem anderen. Also das ganze Buch Richter, ein Richter kommt nach dem anderen, ja. Und dann aber jetzt einmal ein Fokus rein und ganz detailliert eine Familie, Und wie die, sag ich mal, sich durchs Leben schlagen, ein paar Mal umziehen und dann irgendwie da irgendwelche komischen Geschichten sind mit Loskauf und Heirat und was weiß ich alles, ja. Und fragt sich, okay, was soll das bedeuten? Warum ist die Geschichte ausgerechnet über den jetzt erzählt worden und nicht über sonst irgendjemand? Was macht die Geschichte so besonders? Es ist etwas, so eine einmalige Geschichte, wie sie sonst nie passiert ist, oder was ist der Grund, warum sie aufgeschrieben wird? Denn Gott hat nicht so überlegt, ja, 66 Bücher brauche ich in meiner Bibel, noch 60 habe ich schon, eins fehlt noch. Was machen wir jetzt? Nehmen wir halt noch Ruth mit, egal. Das war nicht das. Das war nicht das. Also Gott hat es mit einer ganz bestimmten Absicht in der Bibel und es soll einen gewissen Zweck erfüllen. Und das will ich mit euch heute Abend entdecken. Das will ich mit euch versuchen einzuordnen, dieses Buch. Das ist mir wichtig. Wir fangen an im Vers 1, wo geschrieben steht, und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. So, damit haben wir eine Angabe, eine zeitliche Angabe, aber nicht nur eine zeitliche Angabe, dass wir wissen, welche Zeit war es, aber auch von was war das für eine Zeit. Wir bekommen auch so ein bisschen den Hintergrund gemalt, ja, nicht nur 1200 vor Christus oder was auch immer. Sondern es baut sich gleich ein Bild bei uns auf, oder? Was war das für eine Zeit? Lass mal ein paar Schlagworte, ein paar Stichworte sammeln. In der Zeit, als die Richter richteten.
Da tat jeder, was recht war, in seinen eigenen Augen.
Okay, das kommt noch, das werden wir mal kurz anschauen später im Buch Richter. Das ist richtig, das ist eine Zeit, wo viel... Da ist, wo jeder selber sagt, was richtig ist, ja. Was noch? Was ist noch?
Zeit der Hungersnot.
Zeit der Hungersnot, also jetzt speziell hier, ja. Aber die ganze Zeit der Richter meine ich jetzt. Was verbinden wir damit, wenn uns gesagt wird, dieses Buch Ruth spielt sich in der Zeit der Richter ab? Was entsteht in unserem Kopf? Welche Gedanken?
Sehr unbeständig,
in welcher Hinsicht?
Die haben gesündigt und dann sind sie erpresst und dann hat es ein Richter gekommen und hat sie quasi, Gott hat sie befreit und dann hat es sich wiederholt.
Also können wir sagen, beständig, unbeständig.
Ja, genau.
Also es ist etwas, wo sich permanent wiederholt, wo wir einen Kreis nach dem anderen drehen. Wie sehen die Kreise immer aus? Also am Anfang, wo fängt es an? Wo kann man den Kreis anfangen? Das ist immer die Frage, wo fängt man an, ne? Wenn es immer um den Kreis geht.
Ein Richter eingesetzt, so. Abgesetzt.
Ja, nee.
Also wenn ein Richter da war, war das wohl wieder eher orientiert an Gott? War er nicht mehr da? War es wieder losgebunden? Rebellisch oder nicht gehorsam.
Ja.
Und dann kam der nächste Richter.
Ja, aber was kam dazwischen? Strafe. Ja. Ja? Ja. Gericht von Gott. Okay. Und dann schreit das Volk, oder? Oh Herr, rette uns bitte. Schicke uns einen, der uns befreit aus der Hand unserer Feinde. Und Gott schickt einen nach dem anderen. Ja. Und dann kam es wieder weg. Jedes Ganze wird vorne los. Also das können wir sagen, im Groben war die Zeit der Richter. Es war keine gute Zeit, keine Hochphase vom Volk Israel. Im Verlauf von Israels Geschichte können wir so eine gewisse Kurve beobachten. Ich denke zumindest, dass ich die sehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch sehen könnt. Und zwar so eine geistliche Kurve, würde ich mal sagen. Wie ist so der Puls? Wie steht das Volk? Und wenn wir da anfangen, sage ich mal, bei Mose, dann sehen wir schon, dass von Anfang an oft nicht alles gut ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, während der Zeit wo Mose da ist, ist das Volk nah dran an Gott. Gott ist, spricht zu dem Volk, gibt sein Gesetz, seine Gebote, tut Zeichen und Wunder. Durch mancherlei Gerichte wird auch das Volk immer wieder korrigiert, sage ich mal. Das ist natürlich auch da. Aber im Groben, sage ich mal, wird es trotzdem auf Kurs gehalten, das Volk. Gott leitet das Volk, Gott führt das Volk, Gott spricht zu Mose. Mose gibt es direkt weiter. Mose ist kaum, wie kaum ein anderer dran an Gott, oder? Was an einer Stelle wird Mose verglichen mit dem Propheten. Wie wird's da, wie heißt er ungefähr? Wisst ihr die Stelle? Da heißt es. Ja, nee, ist nicht das. Da heißt es, wenn da ein Prophet unter euch da ist, zu dem rede ich in Visionen oder in Träumen oder ja, aber mit meinem Knecht Mose steht es nicht so. Sondern?
Von Angesicht zu Angesicht.
Von Angesicht zu Angesicht. Also, okay. Also es war etwas, Mose, man kann sagen, er hat sie alle anderen übertroffen. Ja. Er war wirklich eine sehr, sehr starke und leuchtende Gestalt, können wir so sagen, ja. Aber schon zu Moses Lebzeiten, Mose kennt sein Volk, ich schlag mal mit mir auf, 5. Mose, und wir erarbeiten uns jetzt so ein bisschen den Kontext, und ich will mit euch diese Fieberkurve so ein bisschen entdecken, und dann werden wir sehen, an welchem Punkt wir ungefähr sind, wenn wir zum Buch Ruth ankommen. Das ist wichtig, dass wir das sehen. 5. Mose, Kapitel 31, am Ende, Vers 24. Es ist interessant, dass Mose keine Illusion hat, dass er das Volk sehr, sehr gut einschätzen kann. 5. Mose 31, Vers 24. Und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da befahl Mose den Leviten, die Lade des Bundes des Herrn trugen, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Okay, wir sehen etwas, ja. Mose sagt, ich bin jetzt bei euch, ja. Und jetzt schon seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, obwohl ich euch permanent auf den anderen Weg gelenkt habe. Aber wie viel mehr wird es nach meinem Tod der Fall sein? Und wenn wir hier lesen, Vers 28, versammelt zu mir alle Ältesten eurer Stämme und eure Aufseher, dass ich diese Worte vor ihren Ohren rede und den Himmel und die Erde gegen sie als Zeugen aufrufe. Also, er sagt, er stellt immer wieder Zeugen auf und sagt, die haben es gehört, was ich heute sage. Es ist nicht verborgen. Ich habe es euch vorher angekündigt. Denn ich habe erkannt, dass ihr nach meinem Tod ganz und gar zu eurem Verderben handeln und euch von dem Weg abweichen werdet, den ich euch befohlen habe. Dann wird euch das Unheil treffen am Ende der Tage, weil ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen durch das Werk eurer Hände. So, das ist keine sehr, sehr positive Aussicht, oder? Mose selbst sagt schon, es wird leider steil bergab gehen. Wie war es während der Zeit dann, als Josua aufgetreten ist? Josua hat das Volk in das Land hineingeführt, oder? Er war auch ein starker Mann, sage ich mal anfangs nicht, gell? War sehr mutlos. Wissen wir, das Wort sagt dann zu ihm immer, sei stark, sei mutig und stark. Aber er nimmt diesen Auftrag wahr und er bringt das Volk tatsächlich bis in das Land hinein. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Wenn wir jetzt zum Ende von Josuas Leben blättern, wir sehen, dass das Volk hier, können wir auch noch sagen, grob auf Kurs ist. Nicht alles gut, bei weitem nicht, aber es ist trotzdem auch noch grob auf Kurs. Aber jetzt ist die Zeit, dass Josua auch geht, dass Josua auch Abschied nimmt. Und was jetzt? Josua, Kapitel 24. Josua weiß, ich muss gehen. Und er stellt das Volk vor eine Wahl. Kennt ihr das? Vielleicht bekannt, oder? Entscheidet euch heute, gell? Kennen wir. Wem ihr dienen wollt. Ja. Sehr, sehr bekannt. Manche haben so Spruch bei sich. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall, ja, das ist hier in Vers 15. Sagte er, hatte sie vorher ermutigt, glaubt dem Herrn, dient ihm, fürchtet ihn, sagte er, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt auch euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Josua, was hast du für Überlegungen überhaupt? Kommt doch überhaupt nicht in Frage. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus heraufgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen und unter all den Völkern, in deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter und die Bewohner des Landes vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Was sagt jetzt Josua? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Hart, oder? Verlasst ihr den Herrn, dient fremden Göttern. Dann wird er sich wenden und euch Böses antun und vernichten, nachdem er Gutes getan hatte. Und dann macht er übrigens genau dasselbe hier, wenn wir ein bisschen weiterlesen. Vers 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Der nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört. Das ist natürlich sinnbildlich, ja. Die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entlässt sie. Und wie geht die Geschichte weiter? Kurz zusammengefasst, wenn wir eine Seite weiterblättern. Lesen wir erstmal ein paar Dinge, wie weitere Gebiete hier erobert oder die nicht erobert worden sind. Die Gebiete, die nicht erobert worden sind, ist es, warum spielt es eine Rolle?
Weil Gott gesagt hat, sie sollen alle ausrotten aus dem Land.
Ja, also Gott hatte ganz klar gesagt, gell? Das ist euer Land, das, was ich euch gegeben habe. Und bitte lasst sie nicht übrig, sie sollen alle vertrieben werden. Es muss sehr gekehrt sein, okay? Und dann zieht dort ein und dort sollt ihr leben. Und schon Richter beginnt damit, mit der nüchternen Feststellung, es wurde eben doch sehr vieles auch nicht erobert. Sehr schlechte Ausgangsbasis. Und ja, wir kommen später, denke ich, nochmal kurz darauf zurück. Hier auf Richter 2, aber Richter 2, Vers 10, schaut mal, ist eine Zusammenfassung. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. So, und was passiert? Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Das ist Richter 2, Vers 10 und 11. Also wir sehen, dass...
Die Menschen, die da umgekommen sind, die waren ja, also die mit ins Meer gegangen waren, die waren ja schon gestorben, damit eben die nicht ins neue Land kommen. Das heißt, die Generation war ja eigentlich schon vergangen.
Die Generation war, die erste war schon vergangen, die zweite ist jetzt... So ist das, wie ich das verstehe, ja. Das ist die Generation von Josua. Die Josua war ja ganz jung, der Einzige, der mit Kaleb sozusagen Die ganz Jungen waren von dieser älteren Generation. Eigentlich zählen sie noch zu der älteren Generation, aber sie waren damals recht jung und sie haben dem Herrn gehorcht. Deswegen werden sie zu anderen Generationen dazugezählt. Aber als diese Generation mehr und mehr stirbt, und da heißt es, da taten die Söhne Israel, was böse waren in den Augen des Herrn. Und wir können das nicht so mit einem Schnitt, so wie ein Messer, ab dem, ja, das ist klar, der eine nach dem anderen stirbt und es ist klar, wo es hingeht. Und dann in den Tagen der Richter. Wie läuft es dort? Wir haben es vorher schon in ein paar Worten zusammengefasst, oder? Wechselt sich permanent ab. Volk ist untreu, ein Richter oder Gott straft das Volk, ein Richter kommt, befreit und dann wieder.
Erst tun sie Buße.
Ja, es tun Buße, Gott schickt einen Richter, genau, und dann befreit er es und dann dreht sich das weiter. Das ist überhaupt nicht gut, schlimm. Es ist schlimm. Vor allem, was merken wir? Seht ihr, wenn wir ein bisschen so schauen, wie klar sehen wir noch eine geistliche Klarsicht, sage ich mal. Finde ich, wenn man die 5 Bücher Mose liest, Gott sagt, das und das, ganz klar, so und so, das ist richtig und das ist falsch. Ja. Wenn wir jetzt ins Buch Richter hineinkommen, da ist so viel Vermischung da. Ja, da wird der Herr befragt auf der einen Seite, aber dann wird irgendwas gemacht, was völlig daneben ist. Weißt du, so, und so permanent eine Vermischung da ist. Sogar mit anderen Götzen, ja, wo wir sagen, boah, es ist schlimm, ja, es ist keine gute Zeit. Und dann, wenn wir das Buch der Richter durchlesen, kommt ein Richter nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten, dann denken wir schon, schlimmer kann es nicht werden und dann wird es noch schlimmer. Wer ist der letzte Richter, von dem uns das Buch berichtet? Der das Volk anleitet, der das Volk führt. Müsst nicht bis ganz ins Letzte. Simson ist der Letzte. Also Simson ist schon ein bisschen ein schwieriges Kapitel. Ja, und auch da vieles, wo man denkt, Mann, oh Mann, was machst du, Mann? Und dann, was kommt danach? Danach kommt eine Zeit, wo kein einziger Richter mehr erwähnt wird. Wir haben noch ein paar Kapitel, oder? 17, 18, 19, 20, 21, so 5 Kapitel noch. Aber kein Richter wird mehr erwähnt. Und welche Ereignisse werden uns dort beschrieben? Sehr, sehr düstere Ereignisse. Sehr, sehr düstere Ereignisse. Wir werden darauf kurz eingehen. Aber wir erreichen hier nochmal eine richtige Talsohle. Das ist in geistlicher Hinsicht ein absoluter Tiefstand. Und jetzt kommt eine Klammer, die wir beobachten können. Schaut mal, wenn wir jetzt aufschlagen, Richter 17, Vers 6. Das ist nämlich dieser Vers, den Uli uns vorher zitiert hat. Der ist richtig, man bringt den aber meistens mit dem ganzen Buch Richter in Verbindung. Ja, aber das erste Mal, dass der auftaucht, das ist hier in Richter 17, Vers 6. Da heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterlesen, lass mal den Finger einfach hier drin kurz, blättert mal ganz bis ans Ende des Buches. Richter 21, Vers 25. Wie endet das Buch? In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Seht ihr das? Das ist eine wörtliche Wiederholung. Das ist eine Entsprechung. Wenn wir solche Sachen haben, dass sich Dinge wortwörtlich wiederholen, dann sind das oft, sind wir so in der Fachsprache, eine Inclusio, eine Einklammerung. Etwas wird umrissen. Etwas wird, als zum Beispiel, wenn ihr Matthäus lest, könnt ihr schauen, Matthäus 4 ist das. Heißt es, dass Jesus lehrend die ganze Städte durchzog und dass er Krankheiten heilte. Und wenn wir das später weiterlesen, Kapitel 9, kommt es wieder vor. Ich glaube, Kapitel 9 muss es sein. Und das zeigt uns, hier ist eine Klammer. Hier wird ein Abschnitt, eine Sinneinheit zusammengefasst oder abgegrenzt. Okay? Also hier bedeutet es, wir sehen hier eine Zeit in Israel, wo kein Herrscher da ist, wo kein Richter da ist, wo kein Hirte da ist. Keiner sagt, hier geht's lang, Schafe, folgt. Und das ist die Zeit, wo es am allerschlimmsten aussieht. Nun, was passiert hier in diesen beiden Kapiteln? Übrigens, es wird zweimal noch mal zusätzlich erwähnt hier, innerhalb dieser Kapitel, dass es keinen König gab. Schau mal, Richter 18, Vers 1. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Ja? Richter 19, Vers 1. Und es geschah in jenen Tagen, einen König gab es damals nicht in Israel.
Ein König hat es ja noch nie gegeben. Die Richter sind auch
Sinnbilder. Mhm. Ja, es meint in diesem Sinne ein König, ein Richter, ein Hirte, irgendeiner, der Weisung gibt, irgendeiner, der das Volk leitet, irgendjemand, der sagt, was recht ist und was nicht, irgendeiner, der es festlegt. Ja. Gab es nicht. Ja. Und beide Kapitel eigentlich, beide Abschnitte, man kann dieses restliche Kapitel hier in zwei Abschnitte unterteilen. Und das ist einmal Kapitel 17 ist eigentlich so der Vorbau für das, was in Kapitel 18 passiert. Und dann Kapitel 19, 20 und 21. Zwei verschiedene Begebenheiten, die zeigen, wie tief Israel gefallen und wie tief Israel gesunken ist. Nun, was ist das Erste hier? Das Erste, was wir hier beobachten. Und das ist alles unmittelbar, bevor wir zur Ruth kommen. Okay? Ich will nur sehen, dass ihr ein bisschen das mitnimmt, in was für einer Zeit wir uns befinden. Es ist desolat. Das Erste, was wir hier sehen, ist, schon in Kapitel 17, ist voll komisch. Da ist einer, der sich da ein Guspel, der seine Mutter erstmal bestiehlt und dann geht es da hin und her und dann wird ein Gussbild daraus gemacht, so ein Schnitzbild. Und dann hat er dieses Schnitzbild bei sich stehen und dann holte sich einen Leviten und der ist dann sein Priester. Und dann denkst du, was ist das? Völlig daneben. Und dann passiert das Nächste. Dann kommt, dann sucht sich der Stamm Dan ein neues Gebiet, wo sie leben können. Ich fasse nur mal ganz kurz zusammen, was passiert, damit wir es nicht alles lesen müssen. Und dann kommen sie bei diesem Micha vorbei, der da sein Schnitzbild aufgestellt hat mit seinem Priester. So, und dann befragen sie Gott erstmal, den Herrn, ja, wird es gelingen oder wird es nicht gelingen? Und der Priester sagt zu ihm, ja, ist gut, geht nur. Und dann gehen sie tatsächlich dorthin, finden tatsächlich eine Stelle, wo es gut ist zu leben, kommen zurück und dann kommen sie später vorbei mit dem ganzen Stamm, sag ich mal, ja. Zumindest ein Teil von dem Stamm muss es gewesen sein. Und 600 Männer kommen dort vorbei. Und was machen sie? Gehen zu dem Micha rein, nehmen den Priester mit, sagen, du kommst jetzt und bist unser Priester. Wir nehmen Schnitzbild und alles mit, gehen da nach oben. Also wenn ihr das vorstellt, weiß nicht, ob ihr eine Karte, wenn ihr hinten eine Karte habt, dann ist es vielleicht ganz nützlich, wenn ihr die mal aufschlagt. Dann können wir auch sehen, was das so ein bisschen bedeutet hat. Schlag mal auf, Israel zur Zeit vom Alten Testament. Und da weiß ich nicht, es gibt ganz unterschiedliche Karten. Ursprünglich hatte der Stamm Dan sein Gebiet, seht ihr Ephraim bei euch? So in der Mitte ungefähr. Ziemlich in der Mitte. Und eigentlich so westlich von Ephraim, da hat Dan eigentlich sein Gebiet zugeteilt bekommen. So westlich, so ein bisschen nordwestlich. Da war eigentlich Dan zugeteilt. Bei der ganzen Verteilung, Josua, kann man das nachlesen. Wo steht aber jetzt bei vielen von euch Dan? Hat jemand gefunden? Ganz oben im Norden. Und so kurz vorm Hermon. Ja, da oben ist Dan. Also nördlich vom See Genezareth. Oder Kinneret, je nachdem, wie es bei euch heißt. Also das heißt, sie haben da wirklich eine weite Reise auf sich genommen, sind da nach oben gegangen. Und dort war ihr Ziel. Und dann stellen sie das Ding da bei sich auf und der ist ihr Priester. War das das, was Gott gesagt hat, was ich machen soll? Sondern, was hat Gott gesagt? Wo soll angebetet werden? Und wo sollen die Leviten dienen? Zelt der Begegnung, oder? Nicht in Dan oben, im letzten Eck vom Volk Israel. Vor allem noch irgendwas für ein Schnitzbild da. Es ist Katastrophe. Es ist wirklich so eine Talsohle. Und das Problem ist, wie wir vorher schon gesehen haben, kurz, Zeit nicht vergessen. Wie wir vorher schon gesehen haben, das Problem war, die haben das Land nicht eingenommen, wie Gott es ihnen gesagt hatte. Und schaut mal in Richter 2, wenn wir zurückspringen, Richter 2, da fängt das Problem ursprünglich an, sage ich mal. Da kommt ein Engel des Herrn von Gilgal herauf nach Bochim. Er sprach, ich habe euch aus Ägypten, ich lese ab Vers 1, Richter 2, Vers 1. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. So, das war das Problem. Was habt ihr da getan? So habe auch ich gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Weil sie angefangen haben, ihre Altäre nicht niederzureißen, weil sie angefangen haben, Freundschaften zu schließen, was auch immer. Er sagt, jetzt werde ich sie auch nicht völlig vertreiben. Was ist die nächste Folge davon, dass Gott sie nicht alle vertrieben hat? Wir können lesen, wenn wir, schaut mal, in Josua 19 wird da schon ein bisschen vorausgegriffen. Josua 19. Da ist eigentlich die Verteilung vom Land. Und da wird uns eine Ergänzung gemacht. Schaut mal. Also da wird erst ab Vers 40 wird so gesagt, für den Stamm der Söhne Dan, nach ihren Sippen, kam das siebte Los heraus. Also sie haben es im Land verteilt und werden die ganzen Städte aufgezählt. Das ist nicht so wichtig jetzt für uns. Aber schauen wir Vers 47. Und das Gebiet der Söhne Dan ging ihnen verloren. Und die Söhne Dan zogen hinauf und kämpften gegen Leshem, das ist dieses Lachisch, ja, oder Lajisch heißt das. Sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und nahmen es in Besitz und wohnten darin. Sie nannten es Leshem Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan. Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Dan, nach ihren Sippen, diese Städte und ihre Dörfer. Seht ihr, die haben ein ursprüngliches Gebiet zugewiesen bekommen. Wurden daraus vertrieben. Gott hat gesagt im Gesetz, das ist ein Fluch, wenn eure Feinde euch vertreiben werden. Wenn ihr mir gehorcht, werden eure Feinde vor euch fliehen. Wenn ihr nicht gehorcht, werden eure Feinde euch jagen. Also wir sehen, das ist ein Fluch hier. Dan muss im Norden oder geht in den Norden hinauf, das wird uns in Richter beschrieben, Richter 18. Und nehmen das Dings da mit, das Schnitzbild. Und dann schaut mal, Richter 18, Vers 30. Was sie dann machen. Richter 18, Vers 30. Und die Söhne Dan richteten sich das Schnitzbild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, Jonathan, das ist nicht gut. Der Sohn des Mose, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes. Und sie stellten sich das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hatte, all die Tage, in denen das Haus Gottes in Silo war. So, das eigentliche Haus Gottes war in Silo, das Zelt der Begegnung, bevor das später unter David nach Jerusalem gekommen ist. Aber hier in Dan, ganz am Ende des, und ich sag so, wisst ihr, was das hier geworden ist? Wenn ihr ein bisschen weiter denkt in der Geschichte Israels, bis nach der Zeit von David. Wer kommt nach David? Wer ist welcher König? Salomo. Wer kommt nach Salomo? Zwei?
Rehabeam, Jerobeam.
Was war das Problem von Jerobeam? Zuerst war kein Problem und dann war ein Problem. Was war das Problem? Pilgerreise nach Jerusalem. Also damit hatte er ein Problem. Ja, nämlich, dass die anderen da. Genau.
Er hat sich ein eigenes Anbetung.
Ah, okay, okay. Ganz schnell, wer nicht so schnell blättern ist, 1. Könige 12, da brauchst du nicht aufschlagen. Und er hat Sorgen, der Jerobeam des Reiches geteilt worden, jetzt hat er Sorgen. Er sprach in seinem Herzen, Vers 26. Jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Volk, das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Übrigens genau dasselbe, was in 2. Mose geschrieben steht. Wortwörtlich. Genau dasselbe, was Aaron damals gesagt hat. Siehe, Israel, dein. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere in Dan. Seht ihr? Genau an der Stelle, wo das Schnitzbild stand. Da ist die Brutstätte, wo später der Götzendienst floriert. Und das fängt hier an, in Richter 18. Was für eine dunkle Zeit. Was für ein schlimmes Kapitel. Und also der eine Stamm kehrt sich ab, der ist am meisten, sagen wir mal, im Abfall begriffen von den anderen, wenn wir jetzt bis dahin zumindest lesen. Und errichtet sich eine Brutstätte des Götzendienstes. Sehr, sehr traurig. Richter 19, wird's besser?
Oh oh.
Oh oh. Richter 19, falls jemand wissen will, was da geht, wir haben extra eine Bibelstunde mal dazu gehalten. Auch wie wir das einordnen, könnt ihr euch anhören. Aber das ist die ganze Geschichte mit dem Levit, der da auf Reise ist und seine Frau zurückholt. Und die wird vergewaltigt von den Männern da aus Benjamin. Ganz grausame Geschichte. Und dann stirbt sie und er schickt es in ganz Israel rum und dann kämpfen sie gegeneinander, Brudermord, kann man sagen. Was ist das Endergebnis nur von dem Lied? Wisst ihr, was ist am Ende? Stehen sie wieder vor einem Problem.
Fast ein Stamm ist ausgerottet.
Fast ein ganzer Stamm ist weg. Stell dich das vor. Nein, der erste Stamm. Es ist kein König da. Der erste Stamm, Götzendienst. Der zweite Stamm, absolut tiefe Sünde, sodass er fast ausgerottet wird. Was ein desaströser Zustand. Es ist katastrophal. Und was ich aus wichtige Lehre ein Stück weit daraus ziehe, ist, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Leitung des Volkes und dem Volk selbst. Und wenn die Leitung geistig verdorben ist oder am besten gar keine Leitung da ist, dann geht es weiter und weiter bergab, tiefer und tiefer. Deswegen fatal, wenn wir, was für einen menschlichen Leiter auch immer an unserer Spitze haben. Fatal, sind aufgeschmissen. Aber wie herrlich und wie wunderbar ist es, oder wenn Jesus an unserer Spitze steht, oder? Wie gut ist es, wenn Jesus tatsächlich unser Herrscher ist, wenn Jesus als der Unfehlbare an der Spitze steht, oder? Wird es ebenso einen Einfluss haben auf sein Volk, auf die ihm gehören, die ihm nachfolgen? Oh ja, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt das Zweite. Was ist das Hauptproblem an dieser Stelle, wenn wir das ganze Bild angucken? Gott hat Versprechungen gemacht. Welche Versprechungen waren das? An Abraham.
Großes Volk.
Ein großes Volk.
Segen.
Und Land. Also ein Segen können wir sagen, der sich ausdrückt im großen Volk und im Land. Ja? Also, das ist, das waren die zwei Hauptversprechen, sagen wir, neben dem noch übergeordneten, dass der eine Nachkomme kommen wird, ja, worum es dann eigentlich letztendlich geht. Aber das waren zwei elementare Versprechen Gottes an Abraham. Wie sieht es damit aus? Was ist mit dem Land? Es wird preisgegeben und sucht man sich andere Stellen, oder? Ah, oh, ist nicht gut. Was ist mit der Nachkommenschaft? Schlagen sich gegenseitig tot. Es ist schlimm, es ist katastrophal. Das ist der Zustand, in den wir hineinkommen. Und hier malt uns Gott vor Augen das ganze böse Herz des Menschen. Und jetzt ist die Bühne vorbereitet für Ruth. Denn Ruth, können wir sagen, in einem gewissen Sinne, es gehört genau damit dazu. Wir sehen ja, wie es in der Einleitung schon steht, oder? Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Das ist der Hintergrund, das ist die Landschaft, das ist die Bühne. In diesen Tagen passiert etwas. Und was passiert? Treue? Ja? Was passiert noch? Ich hab's mal zusammengefasst. Übrigens, ich finde es auch sehr interessant, dieses so ein unrundes Ende irgendwie. Das ist für mich auch ein Indiz, dass es hier, dass Ruth eigentlich dazugehört. Ja? Schau mal, und jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. So, schönes Ende von einem Buch, oder? Happy End. Nicht so wirklich. Aber wenn das alles ist, dann ist nicht so gut. Aber Ruth kommt. Und Ruth bildet jetzt ein absolutes Gegengewicht zu dem ganzen Buch der Richter. Was zeigt uns Gott durch Ruth? Ich habe es versucht zusammenzufassen und weil ich mir das nicht so gut merken kann, habe ich es mir aufgeschrieben. Ruth zeigt, wie Gott unbemerkt von der großen Öffentlichkeit, ja, es ist eine kleine Familie nur, es ist in einem kleinen Rahmen, aber unbemerkt von der großen Öffentlichkeit tut Gott sein Werk, baut er sein Reich, erfüllt er seine Verheißung, indem er einen heiligen Überrest bewahrt, indem er sich eine kleine Schar übrig lässt und indem er seine Verheißung der ewigen Rettung erfüllt. Was lesen wir denn am Ende von dem Buch? Den Stammbaum, oder? Wie wichtig ist das? Gott zeigt, dass er Kurs hält. Gott zeigt, dass er die Linie hält. Gott zeigt, dass er seine Verheißungen trotz dieses katastrophalen Zustandes nicht über den Haufen geworfen hat. Dass er sie erfüllen wird, aber unbemerkt von der großen Öffentlichkeit. Aber es ist wunderbar und es ist herrlich, was passiert. Und es ist so schön zu sehen, dass Gott es nicht aufgibt und dass er auf Wegen, wo wir denken, Mann, was passiert? Weißt du, sie gehen nach Moab und wo sie überhaupt gar nicht sein sollten und kommen dann wieder zurück und der Mann stirbt, weißt du, das ist Katastrophe eigentlich. Also persönlich in Betracht muss ich sagen, eigentlich eine Katastrophe. Aber so wie Gott trotz der großen Katastrophe und trotz der kleinen Katastrophe innerhalb von kleineren Rahmen erfüllt er seine Verheißung. Und geht sein Lauf der Geschichte Schritt für Schritt für Schritt bis ans Ziel. Ach, ist gut, dass wir Ruth haben. Oh, wunderbar, wenn wir das nicht hätten, würde so ein großer Ausmaß an Trost fehlen. Und ihr Lieben, für mich, was ich euch heute mitgeben möchte, auch wenn ihr den Eindruck habt, wenn ihr euch um euch herum anschaut und es geht bergab, wir dürfen wissen, und die Botschaft vom Buch Ruth ist, Gott erfüllt seinen Plan trotzdem. Und Gott kommt trotzdem an sein Ziel. Und Gott wird nicht das Kleinste von seinen Worten und von seinen Versprechen hinfallen lassen und revidieren und überarbeiten. Hat er nicht nötig. Wie gut und wie schön ist das. So, das ist mal ganz grob gesagt zum Buch Ruth. Das ist der Hintergrund, wenn wir das wissen, dann sind wir bereit für die Botschaft vom Buch, dann sind wir bereit, da hineinzutauchen. Ich freue mich, das mit euch zu machen und hoffe, dass ihr Mut habt, es mit mir anzugehen. Lasst uns beten. Wenn jemand es auf dem Herzen hat, darf er es gerne tun, Gott preisen und danken. und ich werde abschließen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir sehen dürfen, wie du trotzdem, dass der Mensch so auf der ganzen Linie versagt, dass er nur im Versagen verlässlich ist, dass du trotzdem deine Verheißungen nicht über Bord wirfst und das, was du dem Abraham versprochen hast, dass du es nicht auflöst und dass du dir nicht ein neues Volk suchst und dass du nicht eine neue Erde gründest und das alles andere einfach wegwirfst und vernichtest. Herr, durch dieses ganze Chaos hindurch erfüllst du dein Wort und zeigst du, wie du imstande bist, Wort zu halten. Ich denke mir, dass ich überhaupt gar nicht Wort halten wollen würde, geschweige denn, dass ich es könnte. Aber du bist dazu in der Lage, du willst es und du tust es. Ich danke dir für den herrlichen und wunderbaren Trost, den du uns im Buch Ruth vermittelst und dass du uns zeigst, dass du an dein Ziel kommst. Herr, und so wird es auch mit jedem sein, der dir nachfolgt, der sein Vertrauen auf dich setzt, dass du ihn an das Ziel bringen wirst, dass du ihn nicht verlassen wirst, dass du ihn trotz manchem Versagen halten und treu sein wirst. Das ist so wunderbar und so gut, das zu wissen, Herr, weil mein Versagen auch zahlreich und vielfältig ist. Aber ich bin so froh und will mit all meinen Geschwistern zusammen hier diesen Namen preisen, den du uns gegeben hast, Jesus Christus. Wie herrlich und wie wunderbar es ist, ihn an unserer Spitze zu haben und ihm untertan zu sein, ihm zu gehorchen, ihn zu lieben, ihn zu fürchten. Danke, Herr, danke dir dafür. Pflanze ihn in jedes Herz, sodass er nicht herauszureißen ist. Amen. Amen.